Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Ich habe heute den Gremien der SPD auf unserer Klausurtagung in Springe mitgeteilt, dass ich mich aus der ersten Reihe der Landespolitik zurückziehen werde. Ich werde nicht wieder beim nächsten ordentlichen Landesparteitag der niedersächsischen SPD als Vorsitzender kandidieren. 13 Jahre sind genug. Aber ich werde auch meine Arbeit als Ministerpräsident beenden nach 12 Jahren.
Gestern noch konnten wir nur spekulieren, jetzt aber ist es sicher, Stefan Weil wird im Mai als niedersächsischer Ministerpräsident zurücktreten. Wie geht es jetzt weiter? Darüber spreche ich mit Klaus Weilbaum und ich bin Niklas Kleimöchter und ihr hört Niedersachsen im Blick, den Redaktionspodcast vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Klaus, wie überraschend kam denn dieser Schritt jetzt für dich?
Er kam vom Zeitpunkt her überraschend, also dass er schon im Mai geht, ist wirklich überraschend, weil alle mit dem Herbst gerechnet haben, was eine längere Übergangszeit bedeuten würde. Dass es nun Mai ist, zeigt, dass dann doch schon sehr viel vorbereitet wurde im Hintergrund in den vergangenen Wochen und dass es offenbar eilt und es hängt wahrscheinlich auch mit der Bildung der neuen Bundesregierung zusammen.
Inwiefern hängt es mit der Bundesregierung zusammen?
Also, da gibt es ja ein Übergewicht an niedersächsischen Männern von der Sozialdemokratie. Das sind Lars Klingbeil, Hubertus Heil, Boris Pistorius, Matthias Mirsch. Und man kann davon ausgehen, dass es vielleicht ein Angebot gibt des neuen künftigen Ministerpräsidenten, wenn er denn gewählt wird, Olaf Lies, an einen dieser Männer, wahrscheinlich ist es dann Matthias Mirsch, in die Landespolitik zu wechseln, um, sagen wir mal, diese Ballung an Niedersachsen-Männern in der Bundespolitik etwas zu entzerren. Ob dieses Angebot dann tatsächlich sehr konkret wird und angenommen wird, ist wieder eine andere Frage.
Wie sicher ist das, dass es Mirsch werden soll? Könnte es auch ein anderer aus dieser Reihe sein?
Ein anderer ist unwahrscheinlich, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Boris Pistorius in die Landespolitik zurückgeht, weil Hubertus Heil dem Bezirk Braunschweig angehört und im Grunde auch in Potsdam zu Hause ist und weil Lars Klingbeil einfach schon zu hoch rangiert in der Bundespolitik. Und Klingbeils Wechsel in die Landespolitik ist auch unwahrscheinlich.
Aber diese Idee, dass Stefan Weil frühzeitig zurücktritt und damit den Weg freimacht für Olaf Lies, die gibt es ja schon länger. Die geistert ja hier durch die Landespolitik schon eine ganze Weile. Ich würde sagen, eigentlich gibt es diese Idee doch schon seit 2019. Denn damals, wir erinnern uns, da schreckt uns eine Nachricht aus der Sommerpause auf. Olaf Lies will die Landespolitik verlassen, will in die Wirtschaft wechseln. Dann waren wir ganz kurz aufgeregt. Und dann gab es eine Pressekonferenz mit Stefan Weil und Olaf Lies und dann wurde gesagt, nee, April könnte man heute sagen, stimmt gar nicht, der Olaf Lies bleibt. Und wie man dann so in den Jahren danach immer wieder gehört hat, damals gab es wahrscheinlich so eine Art Deal. Olaf Lies bleibt jetzt nochmal Landesminister, hält Stefan Weil gewisserweise die Treue, denn er ist ja auch ein sehr guter Landesminister, den Weil in seinem Kabinett brauchte. Und dafür garantiert Weil ihm, dass er eben nicht bis zum letzten Moment bleibt, sondern die Amtsgeschäfte ja geordnet übergibt und nicht mit einer Wahl geht, sondern in der laufenden Legislaturperiode, damit Olaf Lies die Chance hat, sich als Ministerpräsident zu profilieren. War das so?
Also ich glaube, dass es so war, ja. Das spricht alles dafür, auch dass es jetzt eingehalten wird, dass tatsächlich also die Spekulationen, dass Weil Lies verhindern will, sich nicht bewahrheiten, sondern dass es eingehalten wird, spricht dafür, dass es so war. Nur der genaue Zeitpunkt, der war wahrscheinlich nicht festgelegt. Was wir nicht wussten damals, ist die vorgezogene Bundestagswahl. Und wir wussten auch nicht, welche Konstellationen nach der Bundestagswahl geschieht. Wir wussten damals auch übrigens nicht, dass Boris Pistorius in die Bundespolitik wechselt und da noch mitspielt. Das sind alles Dinge, die sind dann zwischenzeitlich passiert und die vorgezogene Bundestagswahl und die derzeitige Ungewissheit, wie es in Berlin weitergeht, glaube ich, hat Weil veranlasst, jetzt auf Eile zu schalten und alles schnell zu machen, um möglicherweise hier Varianten ins Spiel zu bringen, die er sonst nicht gehabt hätte.
Du hast über diese ganze Option ja schon vor einigen Wochen, schon vor der Bundestagswahl einmal berichtet. Das kann man nachlesen auf rundblick-niedersachsen.de. In der vergangenen Woche dann ploppte dieses Thema wieder auf und wurde auch im Niedersächsischen Landtag heiß diskutiert. Es gab einen Pressebericht in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der dann die CDU-Fraktion dazu veranlasst hat, das Thema innerhalb der Regierungserklärung oder in der Erwiderung auf die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zu thematisieren. Da hat der CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner Neuwahlen gefordert für den Fall, dass Stefan Weil vorzeitig aufhört. Ich hielt das ehrlich gesagt für ein bisschen überzogen. Schließlich haben ja auch schon CDU-Ministerpräsidenten mal vorzeitig aufgehört, haben die Amtsgeschäfte übergeben und dann halt sehr erfolgreich einen Nachfolger installiert, der dann eben mit Amtsbonus in die Wahl gehen konnte und die Regierung fortsetzen könnte. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein linker SPD-Move ist. Die CDU kennt das auch ganz gut. Sebastian Lechner weiß das auch. Meinte er das ernst, dass es Neuwahlen geben sollte?
Ich glaube, er meinte es ernst, aber er weiß genauso gut, dass das nicht kommen wird, weil natürlich die Koalition, die Rot-Grüne, kein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen hat. Was man ihm zugutehalten muss, dem Lechner, bei dieser Forderung, ist die Tatsache, dass Weil tatsächlich bisher erklärt hat, dass er nicht gedenkt, vorzeitig aufzuhören, es sei denn, es käme was Wichtiges dazwischen.
Oder die Gesundheit.
Oder die Gesundheit. Wir wissen jetzt noch nicht die genaue Erklärung zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs, wissen wir noch nicht die genaue Begründung von Stefan Weil für seinen Rückzug. Aber was man natürlich eingestehen muss, so ein Job des Ministerpräsidenten ist dermaßen kraftaufreibend, dass man jedem Menschen zugestehen muss, zu sagen irgendwann, ich traue mir das jetzt nicht mehr zu, es reicht jetzt, es ist jetzt genug. Und zwar auch von jetzt auf gleich. Und da muss man Verständnis für haben. Das heißt, dieser Aspekt Gesundheit bei einer so starken Belastung, einer so großen Herausforderung, wie es ein solches Amt ist, davon muss man Demut haben.
Wahrscheinlich ist es so, dass ich an dieser Stelle insbesondere dann eben auch dem Alter Tribut zolle. Jedenfalls spüre ich, dass in dieser Hinsicht ich bei mir eine Veränderung feststelle gegenüber dem, was eigentlich jahrelang gewesen ist. Sie wissen, ich habe immer sehr gerne Wahlkämpfe bestritten. Es hat mir Spaß gemacht, durchs Land zu ziehen und mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Ich habe insbesondere den letzten Bundestagswahlkampf als besonders kraftraubend empfunden. Und das war dann tatsächlich auch für mich der Anstoß, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe den Eindruck, es ist Zeit, kürzer zu treten. Ich habe damit auch dafür auch die Zustimmung meines Arztes. Dazu will ich gerne noch hinzufügen, dass ich eben leider, wie viele andere Menschen auch in Deutschland, unter Schlafstörungen leide. Und das macht dann einen anstrengenden Alltag noch anstrengender.
Schauen wir doch mal zurück auf die 12 Jahre von Stefan Weil als Ministerpräsident in Niedersachsen. Seitdem ich beim Rundblick bin, das ist ungefähr die Hälfte dieser Amtszeit von Stefan Weil, da hatte ich das Gefühl, dass die Motivation des Ministerpräsidenten eher so ein bisschen schwankt. So vor Corona, also kurz nachdem ich angefangen hatte, dachte ich, na, so richtig Bock hat der gerade auch nicht mehr. Dann in dieser Pandemiezeit, in der Corona-Krise, hatte ich das Gefühl, das reizt ihn wieder, auch als Regierungschef, diese Sondersituation gut zu meistern. Da war er in meiner Wahrnehmung wieder motivierter dabei. Da spielte aber, glaube ich, auch dann schon die Bundespolitik eine große Rolle. Er war dann, oder die Ministerpräsidentenkonferenz wurde viel wichtiger. Damit wurde auch die Rolle des Ministerpräsidenten im Bundesgefüge ja wichtiger. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch nach der Pandemie ist Weil gerne dort geblieben. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist, glaube ich, ein Gremium, gefällt ihm gut. Letztes Jahr war er dann turnusgemäß Vorsitzender. Jetzt ist er noch Vizechef der Ministerpräsidentenkonferenz. Da hatte ich dann wieder das Gefühl, das ist so die Bühne, auf der er gerne jetzt agieren möchte. Die große Bundespolitik als Chef von Niedersachsen passt das natürlich auch gut, wenn es um die Autopolitik ging. Wir hatten die Energiekrise, damit hatten wir auch die Industriekrise. Das war was, wo er dann gut punkten konnte, aber schon gar nicht mehr so richtig als Landeschef hier in Niedersachsen, als Ministerpräsident, sondern eben als eine Art, eine Form von Bundespolitiker. Er selber hat, glaube ich, mal gesagt, ein Ministerpräsident ist immer zu einem Drittel auch Bundespolitiker. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Drittel zuletzt bei ihm höher gewichtet wurde. Und die Landespolitik dann gar nicht mehr so. Also hätte jetzt das große Thema Entbürokratisierung mit einfacher, schneller, günstiger ist ja da der Claim, den sich die Landesregierung ausgedacht hat. Ja, habe ich das Gefühl, das macht er so pflichtschuldig, aber richtig große Lust darauf hatte er dann auch nicht mehr. Und ehrlich gesagt, richtig sexy ist das Thema ja auch nicht.
Naja, da ist noch ein anderes Problem bei diesem einfacher, schneller, günstiger. Das ist tatsächlich jetzt das von ihm ausgegebene zentrale Thema der Landesregierung, weil es ganz einfach auch gar nicht anders geht. Das ist das zentrale große Problem. Wir sind zu kompliziert, Niedersachsen ist zu kompliziert, es gibt zu viele Vorschriften, zu viele Behörden, zu viele Verästelungen, zu viele Dienstwege. Nur, er hat 12 Jahre lang das Gegenteil gemacht und redet jetzt von einfacher, schneller, günstiger. Das passt nicht mehr und das weiß er selbst und das merken auch alle anderen in seinem Umfeld. Das passt zu ihm nicht. Er hat es 12 Jahre lang verhindert. Und das steht jetzt im Widerspruch dazu. Das heißt, er ist in der Position nicht mehr glaubwürdig. Und ich würde das auch teilen, dass er in der Bundespolitik eine große Rolle gespielt hat. Die letzte Zeit war eher eine bleiernde Zeit in der Landespolitik. Und die Bundespolitik ist jetzt natürlich so aufgestellt, dass wir da jetzt momentan jedenfalls eine starke Figur, Lars Klingbeil, haben in der SPD. Alles andere hat sich noch nicht so richtig sortiert, aber es ist auch merkwürdigerweise nicht festzustellen, dass alle irgendwie gucken zu Stefan Weil, was er nun für eine Richtung vorgibt, sondern er ist da eigentlich im Moment schon ein bisschen außen vor. Also es ist schon vor seinem Rücktritt im Grunde so, dass er nicht mehr diese starke Position hat, die er pro forma eigentlich hat und die sein Landesverband ja eigentlich auch hat.
Ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass Stefan Weil auch noch so der Elder Statesman der SPD war. Zusammen mit Malu Dreyer war er ja eigentlich so, die waren schon so lange an der Macht, die wussten, wie es funktioniert, als die SPD in die Krise gekommen ist. Und da gab es ja einige Krisensituationen, zuletzt auch Führungskrisen. Da waren die halt noch da. Da haben die dann im Notfall das Steuer übernommen. Auf die konnte man sich verlassen. Und nun dachte ich, jetzt zerbricht diese Ampelkoalition. Es zeichnet sich ab, dass der Kanzlerkandidat, der amtierende Kanzler, scheitern wird. Und dann gibt es ja erstmal Tohuwabohu in so einer Partei. Davon merkt man aktuell noch nicht so viel, denn durch die Koalitionsverhandlungen läuft es ja erstmal. Und man setzt erstmal darauf, dass Lars Klingbeil das jetzt schon macht als Parteivorsitzender, Saskia Esken. Anderes Thema. Lars Klingbeil ist ja eher die starke Stimme. Es könnte ja aber noch sein, dass jetzt mit einem Mitgliedervotum und rebellierenden Jusos, dass dann nochmal Trubel in die SPD kommt. Aber ab dem heutigen Tag scheint es dann so, dass Stefan Weil da dann nicht mehr helfend eingreifen wird, oder?
Ja, das ist genau auch das, was ich jetzt nur vor ein paar Wochen anders eingeschätzt hätte. Ich hätte gedacht, dass er die normale Position behält, um ganz einfach als starker Lenker im Hintergrund noch eingreifen zu können, wenn Klickball jetzt ins kurze Gras kommen sollte, was ja passieren kann. Tatsächlich, mit diesem Tag ist das vorbei. Mit diesem Tag hat er im Grunde jetzt schon alle Macht verloren. Und Olaf Ries hat sie noch nicht, der ist noch nicht der starke Nachfolger. Der muss erst seine Position aufbauen. Das heißt, die starke Bastion Niedersachsen, die stützend dem Lars Klingbeil zur Seite steht, ist jetzt erstmal weggebrochen für diese Übergangszeit. Das ist für Klingbeil nicht nur eine gute Nachricht.
Aber dieser Zeitpunkt, dieser heutige Tag, finde ich, ist auch ja ganz klug gewählt mit der Perspektive, dass im Mai schon ein neuer Ministerpräsident gewählt werden soll. Denn wir sind jetzt in der Woche vor den Osterferien. Das heißt, die nächsten 2, 2,5 Wochen passiert ja eh nicht mehr so richtig was. Jetzt gibt das bekannt und dann ist relativ schnell schon das nächste Landtagsplenum, wo dann diese Entscheidung getroffen werden kann. Das heißt, die Hängepartie zwischen Bekanntgabe und Umsetzung ist gar nicht so groß. Das wiederum finde ich ganz klug, finde ich gut für das Land, finde ich auch gut für ihn, weil man ist dann ja sofort ein Lame Duck, wenn man erstmal sagt, dass man aufhört. Deswegen musste er ja auch noch bis zur letzten Woche noch sagen, natürlich macht er weiter, denn sonst hätte er gar nicht mehr ins Landtagsplenum gehen müssen und da eine Rede halten müssen. Dann hätte ja eh niemand mehr zugehört.
Ja, genau. Und die Möglichkeit, dass es jetzt zu Machtkämpfen kommt, ist zeitlich begrenzt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es diese Kämpfe geben wird, aber im Grunde ist durch den engen Terminplan, engen Zeitplan gewährleistet, dass es keine größeren Reibereien geben wird. Und dass die Grünen koalitionstreu sind, glaube ich, davon kann man fest ausgehen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du denn glaubst, dass die Grünen da jetzt einfach so mitziehen. Ich denke es auch. Also ich glaube, es funktioniert ganz gut, es harmoniert ganz gut zwischen Olaf Lies und den Grünen. Das ist jetzt nicht so, als wäre das der absolute Anti-Grüne, der überhaupt nicht mitgetragen werden kann. Ich denke, da gibt es viele persönliche Sympathien, wobei über Olaf Lies und Sympathien müssen wir gleich nochmal gesondert reden. Und ich glaube, es funktioniert auch, weil die Grünen ja ein eindeutiger Juniorpartner sind. Also jetzt sind sie gerade bundesweit sehr geschwächt. Bei der Landtagswahl war okay. Aber es ist nicht so, dass die Grünen hier gerade einen Ministerpräsidenten, eine Ministerpräsidentin im Wartestand hätten. Ich glaube, das wäre bei einer GroKo-Situation im Land natürlich anders. Wenn da CDU-Juniorpartner wäre, die würden jetzt sagen, weiß ich nicht, ob wir dem das jetzt gönnen. Da könnte ich mir vorstellen, dass dann ein Bruch der Koalition wahrscheinlicher wäre. Aber in dieser Konstellation mit der starken SPD und den Grünen, die in gewisser Weise irgendwie wissen, wo ihr Platz ist. Das klingt doof, aber es klingt so paternalistisch. Kann es jetzt ganz gut einfach über die Bühne gehen, oder?
Ja, und wenn es jetzt Daniela Behrens gewesen wäre, die Nachfolgerin wird, wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden, weil die in letzter Zeit mehrfach den Grünen angeeckt ist und irgendwie auch nicht groß Zugeständnisse gezeigt hat gegenüber den Grünen. Und das ist bei Lies ja ganz anders in seiner Art. Und insofern, bei Behrens hätte ich Schwierigkeiten zu sagen, zu versprechen, dass alles glatt geht. Aber bei Lies, glaube ich, ist das so.
Ja, gerade in der Asylpolitik gibt es da, glaube ich, starke Verwerfungen zwischen Daniela Behrens und den Grünen. Thema Bezahlgrate, Thema Kirchenasyl. Also Daniela Behrens ist ja auch sehr dafür, rigoros abzuschieben, Dublin-Fälle schnell zu bearbeiten, während die Grünen sagen, da muss mehr Milde rein. Und für Milde steht diese Innenministerin nun nicht gerade.
Nee, und bei der Fußfessel, bei häuslicher Gewalt, bremst sie merkwürdigerweise. Und das ist auch ein Ärgernis für viele Grüne.
Ja, sie bremst da ja wahrscheinlich, weil sie bei der weiteren Verhandlung über das Polizeigesetz noch einen Trumpf in der Hand haben möchte, weil sie da ja glaubt, da wollen die Grünen noch weiter nach links, was sie gar nicht möchte.
Bloß ist das klug, wenn alle Leute sagen, wir brauchen diese Fußfessel möglichst schnell. Das ist die Frage und da zweifelt man manchmal daran, wie klug sie strategisch vorgeht.
Aber ich gehe am Ende doch leichten Herzens und zwar deswegen, weil ein sehr guter Nachfolger zur Verfügung steht. Ich habe heute den Gremien der SPD vorgeschlagen, dass Olaf Lies meine Nachfolge antritt. Als Parteivorsitzender, aber vor allen Dingen, dass er auch Kandidat der SPD im Landtag für die Neuwahl eines Ministerpräsidenten sein wird.
Und deswegen bedanke ich mich sehr, lieber Stefan, für das Vertrauen, das du mir damit aussprichst, indem du mich vorgeschlagen hast. Und ich werbe natürlich dafür, dass ich die Unterstützung auch von den Fraktionen des Niedersächsischen Landtages bekomme, um dann tatsächlich verantwortungsvoll eine solche Aufgabe anzunehmen.
Dann sprechen wir jetzt nochmal über Olaf Lies, den potenziell nächsten Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Ich habe mir vorhin nochmal so die Bekanntheits- und Beliebtheitswerte angeguckt. Da habe ich in unserem Archiv zwei Einsbach-Studien gefunden. Die eine, das war noch zu GroKo-Zeiten, da war Lies auf dem 5. Platz hinter Stefan Weil, Bernd Althusmann, Grant-Henrik Tonne, der damals als Kultusminister einfach wegen der Corona-Zeit super bekannt war, und Boris Pistorius, der jetzt ja weg ist, also der auf die Bundesebene gewechselt ist. Und schon zwei Jahre später sah es aber ganz anders aus. Da war dann, also schon zu Rot-Grün-Zeiten, da war Olaf Lies auf Platz 2. Die tatsächlichen Werte haben sich kaum verändert. Er ist, glaube ich, von 40% auf 48% Bekanntheit angestiegen, also ein kleiner Zuwachs. Aber es ist ja eher ein relativer Gewinn gewesen, weil ganz viele dazwischen jetzt nicht mehr in der Position sind. Und so steht er jetzt auf Platz 2 hinter Stefan Weil. Aber immerhin, mit 48% hatte er zu dem Zeitpunkt, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, hat er doppelt so hohe Bekanntheitswerte wie der Oppositionsführer Sebastian Lechner. Der kam auf 24 zu diesem Zeitpunkt. Also da ist schon ein großer Vorsprung an Bekanntheit. Bis zu den, was weiß ich, 90%, die Stefan Weil hatte, muss er aber noch ein bisschen was drauflegen. Wie hast du Olaf Lies in den vergangenen Jahren so kennengelernt?
Ja, er ist natürlich nicht so bekannt. Das ist, wird er jetzt aber schlagartig, wird er jetzt bekannter als Ministerpräsident. Und dann, glaube ich, hängt es immer davon ab, wie authentisch kommt dieser Mensch, der dann Ministerpräsident ist, rüber? Überzeugt er irgendwie und sagen die Leute, ja, der ist so, wie er ist? Oder wirkt er gekünstelt? Und da geht es jetzt gar nicht darum, wie bekannt war er vorher und wie wird er sich steigern, sondern wie ist er denn so, wenn er jetzt Ministerpräsident ist? Ich glaube, dass er das ganz gut hinkriegen wird, weil er für mich nicht gekünstelt wirkt. Er ist ein sehr aktiver Mensch und einer, der auch sehr neugierig ist und der so auch auf Leute zugehen kann und der auch gerne diskutiert und irgendwie auch so eine sehr menschliche Art hat und weniger voreingenommen wirkt als viele andere in der Politik. Deswegen glaube ich, wird er das ganz gut hinkriegen, schnell an Beliebtheit, Bekanntheit und Beliebtheit zu gewinnen. Und der Oppositionsführer hat halt immer den Nachteil, dass er nie so bekannt sein wird. Und ich vermute mal, dass jetzt Lies sehr stark an Bekanntheit zulegen wird und das bei Lechner nur begrenzt der Fall sein wird.
Wenn ich an Olaf Lies denke, denke ich vor allem an ein Charakteristikum. Er umarmt gerne. Und das ja im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Olaf Lies ist ein Mensch, der sehr offen auf die Leute zugeht, der, wenn er in die Pressekonferenz kommt, allen die Hand schüttelt, allen, wirklich allen. Und ich glaube, da habe ich in Corona-Zeit immer Witze drüber gemacht. Das tat ihm besonders weh, weil er dann nicht mehr so nah an die Leute ran konnte, was er doch so gerne macht, die Leute auch herzt. Und das ist ja aber auch sein Politikstil, also sein Meisterstück als Umweltminister, das war, würde ich sagen, der Niedersächsische Weg für mehr Arten- und Gewässerschutz. Da hat er ja nämlich zusammen mit der Agrarministerin, aber doch eher federführend, die Agrarverbände und die Umweltverbände nach langer Zeit des Streites an den Tisch gebracht und hat da ein Modell entwickelt, das jetzt gerade fünfjähriges Jubiläum feiert und überall bejubelt wird und hier in Niedersachsen wirklich ständig herangezogen wird, als so muss man Politik machen, nämlich Gräben überwinden, die Leute wieder an den Tisch holen, die wirklich gegensätzlichen Meinungen irgendwie einen, dann Kompromisse schließen, die auch funktionieren und nicht mit knappen Mehrheiten irgendwas durchdrücken, sondern wirklich den ganz breit getragenen Konsens herstellen. Das ist das, was er gut kann. Das hat er jetzt ja, glaube ich, bei der Bauordnung, bei der Novelle der niedersächsischen Bauordnung wieder versucht mit dem neuen Niedersachsen-Standard. Ich glaube, da gab es ein bisschen mehr Kritik als beim Niedersächsischen Weg, aber es ist wieder etwas, wo er jetzt bewiesen hat, er kann so einen Leuchtturm bauen und Leuchtturm setzen hier in Niedersachsen mit seiner Politik.
Ja, bloß das geht halt nicht immer gut aus, ne? Das ist ein Politikansatz, der ihn sehr stark kennzeichnet, viel stärker auch als Stefan Weil. Und das ist, wie du beschrieben hast, an vielen Stellen sehr erfolgreich. Aber es geht eben nicht immer gut. Und deswegen gibt es auch hier und da Kritik, dass er vielleicht ganz gut moderieren kann, aber vielleicht zu wenig entscheidet oder nicht entscheidungsfreudig genug sei. Das wird sich dann zeigen. Denn bislang als Wirtschaftsminister hast du ja nicht so viel Macht. Da ist ja im Grunde, ist ja das Moderieren auch dein tägliches Handwerk und viel zu entscheiden hast du dann auch nicht. Das heißt, wenn mal eine Krisensituation ist, dann hinter verschlossenen Türen auch wieder vermitteln und moderieren. Aber als Ministerpräsident muss man dann vielleicht schon mal stärker entscheiden. Und dann wird man das sehen, ob er hadert und zögert oder ob er dann doch in der Lage ist, das sehr entschlossen durchzuziehen.
Ein Beispiel, das mir da in den Sinn kommt, das ist sein Einsatz für die Protestler rund um den Schnellwegausbau hier in Hannover. Die hat er ja auch eingeladen ins Ministerium und hat die dann mitgenommen zu Gesprächen nach Berlin zum Bundesverkehrsministerium und hat denen allen das Gefühl gegeben, er setzt sich für sie ein, er nimmt sie ja mit und transportiert ihre Botschaft, obwohl eigentlich von Anfang an klar war, also rein vom Verfahren her kann er da gar nichts mehr machen. Und trotzdem hat er ihnen das Gefühl gegeben, dass er sich drum kümmert und dass sie etwas bewirken können. Und mein Eindruck war, dass die hinterher alle total begeistert waren von ihm und sich nicht hinter die Fichte gefühlt haben, was ich erwartet hätte, dass die denken, das war jetzt doch nur eine Show. Und da bin ich gespannt, ob sowas sich vielleicht mehrt.
Ja, das ist genau die Frage. War es eine Show? Hat er im Grunde gewusst, das hat keinen Zweck? Oder hat er gesagt, es sieht so aus, dass es keinen Zweck hat, ich versuche es trotzdem. Und ich glaube, die Leute kaufen ihm ab, das Zweite, dass er es trotzdem versucht. Und da ist nur die Frage, kann er sich das als Ministerpräsident das leisten, es zu oft zu machen? Oder geht da zu viel Zeit verloren und geht vor einer Entscheidung zu viel Zeit verloren, wenn er vorher nochmal alles in Frage stellt und diskutiert, obwohl es vielleicht keinen Sinn hat?
Etwas anderes, was mir an Olaf Lies aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, ist, dass er dieses Ressortprinzip schon sehr deutlich verinnerlicht hat. Da gab es nämlich mal, als er Umweltminister war, eine Situation im Landtag, da hat dann Christian Meyer ihm vorgehalten, er würde jetzt als Umweltminister ja Sachen durchsetzen, die er vorher, als er Wirtschaftsminister war, noch verhindert hat. Und dann steht da halt ein Olaf Lies und sagt, naja, das ist mein Job, so ungefähr. Also er nimmt dann diese Rolle an und dann setzt er sich deutlich dafür ein, dann mit Herzblut und Energie und dann so richtig. Aber das dann, oder stellt sich für mich die Frage, wofür steht er denn selber wirklich? Weil er ja einfach nur dann seinen Job macht. Das ist auch wichtig, das ist ja auch die Aufgabe eines Ministers in dem Fall. Aber als Ministerpräsident hat er keine Ressortzuständigkeit mehr und dann muss man halt schon sehen, was ist der Kurs von Olaf Lies und da bin ich gespannt drauf.
Ja, da ist seine Ressortzuständigkeit dann auf Bundesebene in das Land Niedersachsen. Das heißt, die Interessen des Landes muss er da vertreten. Und nicht die der Partei. Und ja, spannend, ja.
Wir behalten diese Entwicklung im Blick. Jetzt ist es noch kurz vor der Pressekonferenz, die Stefan Weil gleich gibt. Aber wenn dieser Podcast erschienen ist, wird die schon gewesen sein. Und dann wird es hier den ein oder anderen O-Ton wahrscheinlich aus dieser Pressekonferenz auch hier zu hören geben. Wenn ihr informiert bleiben wollt, dann ist das Beste, jetzt den Rundblick zu abonnieren und das geht am einfachsten über rundblick-niedersachsen.de/abonnement. Wir freuen uns, wenn ihr uns lest und hört.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.